Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Aufnahme. Mein Name ist Lea Wedewart. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht die Reihe weiter, oder besser gesagt, sie kommt langsam dem Ende zu, über Neurodivergenz. Und zum Abschluss habe ich Timo Warnholz eingeladen. Der kennt sich nämlich aus mit ADHS. Das ist heute sozusagen die letzte Form der Neurodivergenz, die wir besprechen. Er ist Sozialfachwirt, war 20 Jahre in der pädagogischen Praxis und ist therapeutischer Fachkraft für Autismus und Traumapädagoge. Er kennt sich sehr gut aus mit ADHS und Autismus und gibt dazu jetzt schon seit geraumer Zeit Fortbildungen zu diesen Themen ADHS, Autismus und Trauma, Traumapädagogik. Und noch etwas. Es findet bald der erste Online-BOP-Fachtag statt, der Fachtag zur bedürfnisorientierten Pädagogik, am 20. September, am Weltkindertag. Seid dabei, wir freuen uns total auf euch. Es wird darum gehen, die bedürfnisorientierte Pädagogik einzuordnen, fachlich einzuordnen. Wir haben eine ganz tolle Referentin dabei, Dr. Andrea Tures. Wir haben ganz wundervolle Workshop-Leiterinnen dabei, wie zum Beispiel Helia Schneider, Corinna Scherwart, Sibylle Schmitz, Christine Füchtenschneider, Anja Kanzler, Simone Gottwald-Blaser von Merakita, Hergen Sasse, Laura Henriette Grimm und Kira Daldrop. Ganz, ganz viele wundervolle Themen. Schaut euch mal auf der Webseite den Fachtag an. Die Themen sind unglaublich spannend und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid am 20. September diesen Jahres. Wir sehen uns. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen, lieber Timo, hier im Podcast.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr.
Sag mal, was verbindet dich denn ganz persönlich mit dem Thema ADHS?
Ja, also ADHS ist so tatsächlich eins meiner allerlängsten Lebensthemen, also vor allen Dingen, was das Berufliche angeht. Ich habe natürlich in meiner Kindheit und Jugend auch Menschen mit ADHS in meinem Umfeld gehabt, so auch im Freundeskreis, und bin dann tatsächlich so ins Sozialwesen eingestiegen, so Anfang der 2000er, und da war so schon mal so diese Welle, die wir heute wieder sehen, so dass das so ein ganz präsentes Thema war, war da so das erste Mal so richtig spürbar. Also das heißt, da wurde ganz viel mit der Diagnose gearbeitet, es gab plötzlich ganz viele Menschen mit einer ADHS, und ja, das waren dann halt auch viele Menschen, die mir so in meinem beruflichen Umfeld begegnet sind. Ich habe damals in der Eingliederungshilfe gearbeitet für Menschen mit Behinderungen und dort in einem Bereich, wo eher junge Erwachsene waren, und da war das noch ein ganz großes Thema, da hatten wir eine Riesenquote tatsächlich. Und ja, das fand ich von Anfang an hochinteressant. Und bin dann gemeinsam mit der Autismus-Spektrum-Störung, was so das zweite große Thema meines Berufslebens ist, ja, in Kombination einfach eingestiegen und habe mich dann im Laufe der Jahre spezialisiert. Ja.
Ja, okay. Also du sagst, es gab schon mal so eine Welle, weil ich habe ja das Gefühl, momentan gibt es auch eine große Welle. Mhm. Wie stehst du denn zu dieser Welle, die momentan so zu sehen ist, ne, in den sozialen Medien und auch mehr Diagnostiken, also mehr Diagnosen tatsächlich, die ja auch vergeben werden. Wie siehst du denn das?
Also grundsätzlich bin ich persönlich ja ein riesen Fan von Aufklärung. Das heißt, wir brauchen einfach Themen, die auch im Fokus stehen, die im öffentlichen Bewusstsein stattfinden. Und das ist so ein großer Vorteil dabei auf jeden Fall, also dass so ein bisschen vielleicht auch das Stigma so ein bisschen weggenommen wird von Menschen mit ADHS. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch an der einen oder anderen Stelle ein paar schwierige Gedanken dazu. Insbesondere ist meine Wahrnehmung, dass es mittlerweile ja, schon auch so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal ist, ADHS zu haben, so, ne? Also es sind, glaube ich, Menschen, die das gerne hätten, weil sie das irgendwie cool finden, was ja oft auch so ist, also auch viele Menschen, die ADHS haben, sind ja auch sehr cool, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so dieser ganze Kontext so der Neurodiversität so ein neues Bewusstsein erlebt, gerade so eine ganz, ganz große gesellschaftliche Beachtung, und das sind irgendwie doch immer mal wieder, gerade wenn wir in den sozialen Medien gucken, Menschen dabei, die einfach, glaube ich, gerne eine ADHS hätten, um sich vielleicht von der langweiligen Standardschicht abzuheben oder so.
Okay. Also das ist ja dann auf jeden Fall eine Veränderung, dass man eher dann auf die Ressourcen anscheinend auch ja viel mehr guckt, ne? Was sind denn so die, Ressourcen oder die Schätze, die jemand mit sich bringt, der ADHS hat? Vielleicht steigen wir auch einfach damit ein. Was sind denn so, also was ist denn das Coole, was du da beschreibst, was Menschen haben wollen?
Naja, wir müssen auf der einen Seite sagen, dass natürlich Menschen mit ADHS auch oft einen Leidensdruck haben, ne, aufgrund ihrer Symptomatiken. Auf der anderen Seite haben sie auch ganz einfach neurologische Vorteile in den einen oder anderen Bereich. Und da fällt mir immer wieder als erstes ein, so diese Art, dieses Out-of-the-Box-Thinking, also keine geradlinigen, langweiligen Denkstrukturen zu verfolgen, sondern auch sich kreativ über andere Wege an Themen anzunähern. Das finde ich immer ziemlich spannend, ist tatsächlich eine Fähigkeit, die ich auch ziemlich oft sogar gerne hätte. So, ich finde auch, dass ich manchmal ein bisschen zu geradlinig denke. Und wenn ich dann tatsächlich mit Menschen unterwegs bin, die eine ADHS haben, dann merke ich immer so, boah, ey, das hätte man auch viel unkomplizierter denken können. Und da ist die Lösung vielleicht an einer ganz anderen Stelle versteckt. Ja, dann kommen dazu diese Sachen, die fast schon ein bisschen klischeehaft klingen, die Kreativität, was damit aber auch vollkommen einhergeht. Und alles, was wir so als vorher stigmatisierte Symptombereiche betrachtet haben, zum Beispiel Impulsivität. Impulsivität ist auch Mut, und es bedeutet auch, dass ich mich Sachen traue, die andere sich nicht trauen, zum Beispiel. Das heißt, während ich mir vielleicht viel zu viel Gedanken über die Konsequenzen meines Handelns mache, machen das Menschen mit ADHS vielleicht nicht und haben dann vielleicht viel häufiger Glück damit, als dass das in die Hose geht. Ne?
Ja.
Also da steckt einiges an Energie drin, auf jeden Fall.
Ja, ne, die wir ja auch irgendwo brauchen, um in die Ideen zu entwickeln und so weiter. Und es wird ja auch oft gesagt, dass Menschen mit ADHS ja auch irgendwie sehr sympathisch sind, ne? Ja. Oder sehr sympathisch sein können, weil die so viele Ideen haben und es immer lustig und immer, ne? Also so, oder?
Ja, das ist so spannend. Das hat so eine ganz, ganz natürliche menschliche Zuneigung, finde ich, entsteht da irgendwie. Also ich bin so auch so, wenn ich so Menschen in meinem Bekanntenkreis mir so angucke oder auch aus meiner Kindheit so, die Freunde, die da mit einer ADHS unterwegs waren, dann war das immer so eine Kombination aus, ich möchte die schütteln und auf der anderen Seite noch mehr mit denen zusammen sein. Also es ist immer so ein bisschen.
Ja.
Auf der einen Seite ist man oft total überfordert mit dieser ganzen Energie, ne? Das muss man ganz klar sagen. Dann es ist aber auch so, dass ich einfach immer eine unglaubliche Herzlichkeit spüre. Gerade durch so Sachen wie Impulsivität und so ist es ja so, dass Menschen sehr viel von sich preisgeben. Das heißt, wir erfahren oft viel mehr über Menschen mit ADHS als über andere Menschen, ne? Und deswegen können wir natürlich viel mehr oder viel schneller auch den Kern eines Menschen dann irgendwie ergreifen und verstehen.
Ach, wie schön. Also ich freue mich total, dass wir über diesen Ressourcenblick einsteigen. Dennoch ist es natürlich so, dass viele Menschen mit ADHS ja auch einen Leidensdruck haben, wie du gerade schon sagtest. Und das ja auch in den Diagnosemanualen ja auch als Störung beschrieben wird. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal dahin. Was ist denn ADHS eigentlich? Also wie wird das denn auch als Störung formuliert, wenn wir jetzt den Ressourcenblick verlassen?
Ja, also wir können ja verschiedene Betrachtungsweisen da auch tatsächlich nach Manualen und so uns angucken. Im Endeffekt müssen wir ganz klar sagen, ADHS ist in erster Linie eine neurobiologische Störung. Das heißt, da geht es um Botenstoffe, in erster Linie um Dopamin, auch ein bisschen um Noradrenalin. Ich erkläre gleich auch gerne nochmal, wie da die Dynamik so zustande kommt. Und dann gibt es zum Beispiel die Beschreibung, die ein bisschen kompliziert klingt, die ich aber auch ganz zutreffend finde, und zwar, dass eine ADHS eine Dysregulationsstörung der Exekutivfunktion ist. Das bedeutet, die Wahrnehmung, wie auch die Emotionen, Emotionen als auch das Verhalten von Menschen mit ADHS sind einfach nicht so gut organisierbar wie bei neurotypischen Menschen. Ja, genau. Und das Hauptthema, und das finde ich immer ganz spannend, wir haben ja oft so ganz philosophische Ideen dazu, große Verhaltensstörungen und so, was auch immer da so vorgehen kann. Und im Endeffekt ist es so, dass Menschen mit ADHS einfach an der Stelle im Gehirn, wo sie viel Dopamin brauchen, nicht die Fähigkeit besitzen, das Dopamin dauerhaft in der Konzentration aufrechtzuerhalten. Also das bedeutet, wir haben ja Synapsen im Gehirn, das wissen ja auch alle, und dann wird uns immer sowas suggeriert, wie dass die miteinander verknüpft sind. Also man hat immer so die Idee, da ist irgendwie ein Knoten drin oder so. Aber zwischen den Synapsen gibt es immer einen Zwischenraum, und zwar den synaptischen Spalt. Das heißt, wir haben jetzt einen Impuls, der durch das System jagt, und eigentlich kommt er jetzt an eine Grenze, die er nicht überschreiten kann, weil das ist eine Schlucht. Ne? Und deswegen brauchen wir einen Überträgerstoff, etwas, was leitet. Und das ist in diesem Fall Dopamin. Das heißt, das Dopamin sorgt dafür, dass diese Impulse weitergeleitet werden können. Und neurotypische Menschen haben kein Problem, das Dopamin an der Stelle konzentriert zu halten. Und bei Menschen mit ADHS sind halt Kanäle offen. Das bedeutet, es verfliegt quasi und wird dann verstoffwechselt. Deswegen haben Menschen mit ADHS weniger Dopamin zwischen den Synapsen, also an der Stelle, wo sie brauchen. Und das beeinträchtigt halt stark in erster Linie auch die Konzentrationsfähigkeit, die Aufmerksamkeitsfähigkeiten, auch die Regulationsfähigkeit. Genau. Aber im Endeffekt können wir alles reduzieren darauf, dass ein Hormon an der falschen Stelle sitzt.
So einfach. Sehr gut. Okay, genau. Also das ist nämlich ja dann auch eine große Diskussion, die aktuell so stattfindet. Von, ist es eine Ausprägung einer Gehirnaktivität sozusagen? Also das heißt auch eines Persönlichkeitsmerkmals, mit dem man eben so auf die Welt kommt. Oder ist es eben dann eine Störung? Ne? Also das ist ja vielleicht ja auch genau eine philosophische Frage. Mhm. Kannst du dazu was sagen?
Ja,
also
Da hake ich mal ein. Wenn wir uns neurodivergente Menschen angucken, also wirklich auch da Menschen mit, was weiß ich, Hochbegabung, Autismus-Spektrum-Störung mit einbeziehen, zusätzlich jetzt zur ADHS, dann merken wir immer wieder, dass die Defizite aus der Interaktion mit der Umwelt entstehen. Das heißt, wenn wir eine defizitäre Betrachtung haben, dann entsteht die meistens daraus, dass neurodivergente Menschen weniger sind als neurotypische. Denn die Welt ist ja für neurotypische Menschen gebaut, was ja an einer bestimmten Stelle auch Sinn macht. Denn es ist ja oft schlau, was aus einer Idee zu entwickeln, von denen die meisten Menschen dann halt profitieren oder wo die meisten Menschen dann ihre Wohlfühlbereiche haben. Und wenn wir jetzt uns das mal so angucken, dann sehen wir, dass Bereiche, die als für neurotypische Menschen konzipiert sind, Schulen zum Beispiel sind da immer ein gutes Beispiel, aber auch Kitas, die allerdings ein bisschen flexibler sind natürlich, dann ist ganz oft das Defizit entsteht erst im Abgleich mit neurotypischen oder vor allen Dingen mit dem standardisierten Mensch, ne? Also die Menschen, die mehr sind. Wobei wir ja auch mittlerweile erkennen, dass es auch immer weniger Menschen werden sind, die diesen Standard bilden.
Ja.
Und es gibt eine Beschreibung, die habe ich letztens gelesen, tatsächlich das erste Mal, obwohl es sie auch schon länger gibt, die hat mir sehr gut gefallen. Und zwar wurde das mit Betriebssystemen von Computern verglichen. Also wir haben ja entweder einen Computer, der funktioniert mit iOS, wir haben einen, der mit Windows funktioniert, und wir haben einen, der funktioniert mit Linux. Das sind vollkommen andere Grundlagen, aber trotzdem können wir mit allen diesen Betriebssystemen alles machen, was wir so brauchen. Ne? Genau. Und das heißt, wir haben hier keinen Qualitätsverlust, sondern wir haben einfach eine andere Funktionsweise der Gehirne.
Ja, okay. Und es gibt ja auch neben ADHS das ADS. Kannst du da kurz die Unterschiede beschreiben?
Mhm. Das kann ich. Also wir haben oft, also was, so einer der häufigsten Sätze, die ich höre, ich weiß nicht, ob das Kind ADHS oder ADS hat. So, und dann gibt es immer diesen Begriff Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, der dazu geordnet wird. Und das suggeriert uns, dass das unterschiedliche Sachen sind, also unterschiedliche Störungsbilder, ne, wenn wir es so benennen wollen. Und das ist aber nicht wahr, denn das, was wir als ADS im Volksmund, also in der Gesellschaft bezeichnen, ist ein Subtyp der ADHS, also eine Form von ADHS, und zwar die vorwiegend unaufmerksame Form. Das heißt, hier ist einfach die Aufmerksamkeitsstörung im Fokus Und dann gibt es noch den vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Typ. Das sind dann diese Kinder, die halt immer einen mega Bewegungsdrang haben, die wir so ein bisschen stigmatisierend auch als erstes im Kopf haben, wenn wir an ADHS denken. Und dann gibt es aber auch noch einen kombinierten Typ, also einen dritten. Ne? Aber nochmal, um das zu unterstreichen, ADS ist nichts anderes als ADHS, sondern es ist eine Form von ADS. Ja. ADHS. So, jetzt kommen wir fast durcheinander hier.
Ja. Ja, genau. Also man denkt ja oft, ADHS, das sind Menschen, also sind meistens Kinder. Man hat sofort einen Jungen im Kopf tatsächlich. Also ich habe sofort einen Jungen im Kopf, die zappelig sind. Und da, also was gibt es denn noch so für Ausprägungen? Also woran erkennt man das? Und ist das immer, also warum denken wir immer sofort, das ist ein Junge? Und wo sind eigentlich die Mädchen? Haben die kein ADHS?
Also tatsächlich gibt es hier so ein paar Tendenzen, die sich natürlich schon so ein bisschen in eine bestimmte Richtung bewegen. Also zum Beispiel, dass von dem hyperaktiv-impulsiven Erscheinungsbild der ADHS sind Jungs viermal häufiger betroffen. Das heißt, es gibt tatsächlich schon auch mehr in der Spitze so, wenn wir das so konzentrieren. Der unaufmerksame Typ, da sind tatsächlich Mädchen anscheinend doppelt so häufig betroffen. Das sind so die Zahlen, die man dazu bekommt. Dürfen wir aber nicht auf die Idee kommen, dass Mädchen nicht hyperaktiv sind und dass Jungs nicht unaufmerksam sind. Aber um mal ganz klar so diesen Unterschied so ein bisschen rauszuarbeiten, also bei Hyperaktivität haben wir halt diese motorische Unruhe, den Bewegungsdrang, alles, was man sich da so tatsächlich relativ zugeordnet auch vorstellt. Bei Unaufmerksamkeit ist es eher so, dass es starke Konzentrationsschwächen gibt. Die Menschen verlieren schnell den Fokus, also lassen sich ganz stark ablenken. Aber sie sind erstmal natürlich viel unauffälliger. Und weil sie halt nicht die ganze Zeit eine Reaktion irgendwie erzeugen in der Umwelt. Ne? Also das heißt, ein Junge, der in der Schule sitzt und die ganze Zeit hin und her springt auf dem Stuhl, da kommt man relativ schnell auf die Idee, das in den Fokus zu nehmen. Und wenn wir jetzt jemanden haben, der guckt einfach so aus dem Fenster, die Person, das Kind stört ja erstmal nicht. Also ist der Fokus dann auch nicht so schnell auf diese Kinder gerichtet. Und schwieriger wird es noch bei diesem kombinierten Typ, denn wir haben ja einfach eine unglaubliche Tendenz, dass uns nur Besonderheiten, die in so eine Spitze gehen, auffallen. Ja. Und deswegen brauchen wir meistens ein sehr unauffälliges Kind, das ganz starke Konzentrationsschwierigkeiten hat oder ein Kind, das die ganze Zeit in Bewegung ist, um überhaupt auf die Idee zu kommen, dass es sich hier um eine ADHS handeln könnte.
Ja, okay. Und wie kann ich unterscheiden als Fachkraft? Also man kann ja schon auch sagen, dass es ja viele Kinder gibt, zumindest im Kita-Bereich. Also wir sind ja jetzt hier im Kita-Podcast, wo man sagen kann, ja, dieses Zappelige oder Unaufmerksame oder vielleicht auch die Impulskontrolle ist geringer, kann ja auch relativ normal sein für Kinder in diesem Alter. Wie kann ich das denn unterscheiden, ob jetzt ein Kind einfach zappelig ist, weil es halt in dem Alter ist und sich da nicht so, also weil es ja normal dann auch oder typisch erscheint, und einem Kind mit ADHS? Also kann ich da überhaupt so eine Unterscheidung machen?
Naja, wir müssen sehr genau das Profil durch Beobachtung uns erschließen. Grundsätzlich haben wir Stolpersteine. Zum Beispiel ist ein ganz klassischer Stolperstein, das schon aufgrund der Gehirnentwicklung, ist Impulsivität einfach ein grundsätzliches Kindheitsthema. Das heißt, hier gibt es gar nicht großartig so eine Differenzierung. Man könnte so als Richtwert immer sagen, wenn wir so ein Profil haben, also wenn wir in den ganzen Kernauffälligkeitsbereichen, also Impulsivität, Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität, wenn wir da regelmäßig was beobachten und das auch wirklich über so einen längeren Zeitraum, so ungefähr so 6 Monate sind das schon so für notwendig, um da wirklich so ein Profil dann auch ausentwickeln zu können, also oder so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass man vielleicht sagt, das könnte jetzt eine Diagnose werden. Das heißt, Impulsivität ist, wie gesagt, das, wo ich mich am wenigsten drauf verlasse, weil ich kaum Kinder kenne, die nicht impulsiv sind. Ne?
Ja,
und das heißt, wir gucken mal, ist im Vergleich zu den anderen Kindern das Kind zum Beispiel extrem auffällig in seiner motorischen Unruhe, hat es immer irgendwelche Spannungen. Das erkennen wir gut in Morgenkreisen zum Beispiel, wenn die noch klassisch im Sitzen passieren. Das heißt, das Kind springt auf, muss sich bewegen. Man merkt, da ist ein ganz starker Druck, wenn das Kind sitzt. Also es fängt an, unruhig zu werden, wackelt mit dem Fuß oder kommt in irgendwelche impulsiven Handlungen, wie zum Beispiel die Spannung wird so groß, dass man kurz in den Haaren des Kindes Hindernis nebenan rumgefummelt wird oder so, das wird plötzlich irgendwas weggeworfen oder so. Na, also dass man wirklich merkt, dass ganz viel Spannung im System und die will jetzt raus, ne? Genau. Und bei der Unaufmerksamkeit ist es dann oft so, dass wir merken so, ja, irgendwie, das Kind scheint jetzt wieder, ne, wir sagen ja so Träumerli, genau, wie wir Zappelphilipp früher immer gesagt haben, ganz schreckliche Begrifflichkeiten, finde ich, aber das ist das, was es, glaube ich, für die meisten Menschen am besten erklärt. So, und gerade diese Unaufmerksamkeit, also wir können ja mal so ein paar Symptome in dem Bereich durchgehen, also klassisch für die Kita-Gruppe wäre, das Kind ist einfach notorisch abgelenkt, also guckt immer aus dem Fenster oder fokussiert sich auf irgendwelche Reize, die von außen vollkommen unwichtig erscheinen, ist nicht richtig ansprechbar. Man hat das Gefühl, man erzählt dem Kind was und es ist nicht angekommen, zum Beispiel. Auch werden ganz oft Prozesse abgebrochen. Das bedeutet, also kommt zum Beispiel in die Kita-Gruppe, da sind 5 Tische, auf dem einen Tisch liegt ein Puzzle, auf dem nächsten liegt ein angefangenes Bild, auf dem nächsten steht eine offene Brotdose und dann könnte man denken, das sind mehrere Kinder, die jetzt irgendwie auf den Spielplatz gegangen sind oder so und dann stellen wir fest, nee, irgendwie gehört das alles dem gleichen Kind. Ne? Denn die Kinder beschützen sich selber sehr gut. Ne? Also das heißt, wenn sie auf so einen, an so einen Punkt kommen, wo sie merken, ich kann meine Aufmerksamkeit jetzt nicht mehr halten und es wird jetzt total anstrengend, dann brechen sie ab und suchen sie was Neues, um sich zu entlasten. Ne? Und das bedeutet halt, dass wir dann ganz oft offene Prozesse haben an allen möglichen Stellen. Aber wie gesagt, wir können auch sehr stark an der Konzentrationsfähigkeit sehen, dass da eine Unaufmerksamkeit vielleicht sogar im Vordergrund steht. Ne? Und bei der Hyperaktivität sehen wir halt ganz klar, es ist dauerhaft so eine Spannung da. Ne? Also da ist eine Energie, das Potenzial wird immer größer und wenn es sich an die Umwelt abgegeben werden darf, dann platzt es halt an der Stelle raus, wo wir das nicht so schön finden. Ne? Genau.
Ja, okay.
Genau. Aber trotzdem ist es eine ganz große Beobachtungsleistung. Das ist ja was gerade für Pädagoginnen in der Kita ja auch ein ganz wichtiges Thema ist. Also ich sage mal, Beobachtung ist neben Reflexion eine unserer größten Superkräfte. Und deswegen muss man halt gucken, passen alle diese Bereiche? Ist es impulsiv auffällig? Das wird so sein, gehe ich mal von aus. In der Kita gibt es dann noch diese Unaufmerksamkeiten, die auffallen. Wie stark sind die? Gibt es vielleicht Hyperaktivitäten? Aber natürlich ist es erstmal nicht so einfach rauszufinden. Ne?
Gibt es da irgendwie so Unterstützungsmaterialien, irgendwelche bestimmten Beobachtungsbögen, irgendwas, was Fachkräfte nutzen können, um das besser einschätzen zu können?
Ja, also es gibt natürlich Beobachtungsbögen, auch nicht so wenige, vor allen Dingen auch so fürs Vorschulalter sind da schon ganz gute dabei. Ich könnte jetzt ganz fiese Abkürzungen runterbrechen, aber das machen wir mal lieber nicht. Wir könnten einfach da ein paar zur Verfügung stellen, nachher in den Keynotes oder so.
Ne? Genau, können wir in den Shownotes dann verlinken, ne?
Genau.
Sehr gut.
Das können wir gerne tun, ja.
Mich würde noch interessieren, es wird immer wieder darüber gesprochen, aber du als Experte, ich würde dich jetzt so gern fragen, wo ist denn, also du bist ja auch Experte für Autismus und wir haben jetzt schon eine Folge gehabt davor über Autismus, aber vielleicht kannst du auch noch mal was dazu sagen. Wie sind denn die Verbindungen zwischen Autismus und ADHS? Also das wird auch immer mehr in Kombination diagnostiziert, oder?
Ja, tatsächlich sind die Zahlen da stark steigend. Ne? Auch tatsächlich nochmal eine Empfehlung an die vorangegangene Folge. Die habe ich mir auch nochmal mit hohem Interesse angehört. Genau, und da ist es jetzt so, dass wir natürlich ein paar Gemeinsamkeiten haben. Eine zum Beispiel wäre die Wahrnehmungsverarbeitung und die Wahrnehmungsbedürfnisse, die tatsächlich sehr, sehr ähnlich sind an vielen Stellen. Wir reden da auch von Über- und Unterempfindlichkeiten in der Wahrnehmung oft. Und das ist was, was Menschen mit ADHS und auch einer Autismus-Spektrum-Störung schon auch sehr häufig sehr stark verbindet. Und dann ist es oft ganz wichtig, dass wir in so eine, dass wir so ein bisschen uns die Punkte angucken, die so sehr repräsentativ sind für die einzelnen Bilder. So. Und da ist zum Beispiel ein Punkt, der mir da immer wieder auffällt, ist, dass Menschen mit ADHS natürlich nicht diese starken Auffälligkeiten haben in der Kommunikation und in der sozialen Kommunikation und in der Interaktion, die fallen oft natürlich durch ihr Verhalten auf, aber eigentlich sind sie natürlich relativ kompetent auch so in ihrem Umgang mit anderen Kindern, Erwachsenen und fallen in eher bisschen schwierig auf, um mal, nochmal so ein wertendes Wort zu sagen, weil sie halt zu impulsiv sind, ne, und vielleicht da ein bisschen grenzüberschreitend sind. Aber grundsätzlich haben sie ja überhaupt kein Problem damit, jetzt in soziale Interaktion zu gehen. Mhm. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Kommunikation funktioniert natürlich auch da noch ein bisschen anders. Wir haben bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung schon auch sehr viele Symptomatiken, die die Kommunikation betreffen, auch ganz spezifische Sachen wie so Echolalien zum Beispiel. Mhm. Und da ist es so, dass Kinder mit ADHS auch eher wenig Probleme haben, in die Kommunikation zu kommen. Also da gibt es schon auch klar abgrenzbare Beispiele. Und da muss man auch immer ein bisschen gucken, was für ein Subtyp ist das Kind. Ne? Zum Beispiel passt natürlich ein Kind, das eher so ein bisschen in der unaufmerksamen Ausprägung ist, oft von der Beobachtung her ein bisschen besser zu einem Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung als jetzt ein hyperaktiv ausgeprägtes Kind. Aber die Verbindungen sind da sehr ähnlich und wir haben ja auch viele, viele Kinder mit den Doppeldiagnosen oder die später vielleicht dann auch erst die Doppeldiagnosen bekommen. Aber das macht es auch schwer. Ne, das muss man ganz klar sagen. Also wenn wir jetzt so eine Doppeldiagnose stellen, finde ich schon, das ist eine Herausforderung. Ne? Also auch jetzt nach 20 Jahren in der Praxis mit Menschen aus diesen Bereichen, ist das für mich manchmal total schwierig, überhaupt so eine Idee zu entwickeln da. Ne? Ja. Weil halt immer in der Regel etwas im Vordergrund steht. Mhm. Ne? Und wenn wir jetzt jemanden haben, da steht vielleicht die ADHS im Vordergrund und das verschleiert vielleicht auch ein bisschen die autistischen Symptome so oder andersrum. Das ist nicht so einfach einzuschätzen. Also da bin ich immer ziemlich begeistert, wenn das wirklich DiagnostikerInnen dann hinbekommen.
Mhm. Okay, gar nicht so einfach. Und Fachkräfte haben ja in der Praxis ja eh schon ganz schön viel zu tun und es ist echt oft sehr, sehr anstrengend alles, ne? Vor allem unter diesen Personalbedingungen und so. Und wenn ich dann Kinder mit ADHS habe, ist das natürlich noch herausfordernder meistens, ne? Also die Fortbildungsanfragen für Kinder mit herausforderndem Verhalten, die sind echt super hoch, ne? Was kann ich denn machen als Fachkraft jetzt, wenn ich natürlich schon eben ganz viel Personalausfall und schlechte Rahmenbedingungen habe und trotzdem vielleicht auf dieses Kind gut eingehen möchte. Was habe ich denn für Möglichkeiten?
Also wir sollten immer starten und das ist einfach das, was übergreifend vielleicht auch der schlauste Weg ist, dass wir uns über die Strukturen Gedanken machen. Mhm. Also dass wir uns einmal angucken, wie bekommen wir verlässliche Strukturen in unser System, das heißt, da reden wir von Abläufen, da reden wir von guten, transparenten Konsequenzen zum Beispiel, wir reden davon, dass Dinge vorhersehbar sind, dass die einschätzbar sind für die Kinder. Das ist wäre schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Da geht es jetzt erstmal so um inhaltliche Strukturen. Räumlichkeiten spielen immer eine Rolle, das heißt, natürlich durch diese Wahrnehmungsverarbeitungsauffälligkeiten auch ist es so, dass wir natürlich auch ein Umfeld schaffen können, das die Kinder fast in den Wahnsinn treibt. Ne? Also wenn zu viele Details sind. Ich bin ja auch unendlich viel in Kitas und guck mir vor Ort so die Räumlichkeiten an. Und da fällt mir immer wieder auf, dass einfach in den Regalen tausende Gegenstände sind. Und da rate ich zum Beispiel immer, packt das doch alles in eine Kiste. Na, also so, dass man nicht immer beim Erstblick auf diese Oberfläche 100.000 Details sieht irgendwie an allen Stellen. Ne? Also sowas kann schon sehr beruhigen. Alles, was mit Zuverlässigkeit, Wiederholung zu tun hat, ist gut. Wir sollten aufpassen, sowieso immer im Kita-Umfeld aufpassen, dass wir auditiv die Kinder nicht überreizen. Das gilt für alle neurotypischen Kinder mit, ne? Denn wir haben unglaubliche Tendenz dazu, heutzutage einfach so reizstarke Umfelder zu schaffen, dass das total schwer zu filtern und zu organisieren ist. Und dann natürlich für ein Kind mit ADHS umso schwerer nochmal obendrauf, die Belastung steigt dann
also Musik total stark. Also Musik oder ne, irgendwelche Geschichten ständig zu der ganzen Lautstärke.
Genau, Sachen, die gleichzeitig passieren. Na, jemand liest eine Geschichte, dann läuft Musik. Dann ist das Fenster auf Kipp. Auf Nebengrundstück wird gerade gebaut, da arbeitet der Bagger, ne? Oder was weiß ich, oder es wird gesägt, ne? Da kommt ganz viel so zusammen und wir müssen auch mal überlegen, dass so 20 Kinder auch durchaus Geräusche machen, ne? Wenn sie so miteinander in Interaktion
sind. Ein wenig.
Ne? Genau, das heißt, wir haben da echt ein wahnsinniges Feld, das die ganze Zeit Reize auf die Kinder schießt und wenn wir dann Reizfilter-Schwächen haben, dann ist es total schwierig, da überhaupt irgendwie klarzukommen. Und dann können wir auch nicht von Kindern erwarten, dass sie sich gesund entwickeln, sich so verhalten, wie man das vielleicht erwartet. Denn sind die meistens im Überlebensmodus. Ne? Und ja. Es gibt da so einen schönen alten Grundsatz, ich weiß nicht, von wem er kommt, aber ich wiederhole ihn immer so gerne. Auf Angst wächst einfach nichts. Ne? Mhm. Und das heißt, wir können nur eine Entwicklung nach vorne machen, wenn wir uns sicher und gesettet fühlen. Ne? Und das heißt, wir müssen wirklich eine Umgebungsstruktur schaffen, die für die Kinder beruhigend ist. Das ist oft ein Erstaufwand, der dann aber die Fachkräfte sehr belohnt, denn das spart in den Folgemonaten und Jahren sehr viel Energie. Ne? Mhm. Und deswegen immer mal gucken, was können wir hier machen? Wie können wir hier ein bisschen Ruhe reinbringen? Wie können wir auch visuell, also es sind ja alle reizverarbeitenden Apparate hier betroffen. Ne? Mhm. Wenn ich so sehe, die 8000 getuschten Bilder, die an der Wand hängen manchmal und sowas, das treibt die Kinder wirklich in so einen Zustand, dass sie Schwierigkeiten haben, das überhaupt zu regulieren. Und das wird sofort sich wieder aufs Verhalten auswirken. Ne? Mhm. Und meistens ist das Problem, wir kritisieren Kinder, gerade wenn sie impulsiv sind oder hyperaktiv oder so, für Verhalten, das wir unbewusst selber produziert haben, dadurch, dass wir halt keinen guten, geschützten, abgesicherten Rahmen, vor allen Dingen hier, wie gesagt, auf Wahrnehmungsebene, aber auch auf struktureller Ebene geschaffen haben. Und das betrifft halt auch die Art und Weise, wie wir mit Kindern mit ADHS sprechen. Na, also die brauchen eine klare Ansage. Na, wir dürfen nicht zu verschleiert reden, ne? Nicht zu viel Interpretationsspielräume lassen, wenn wir was sagen. Ne? Mhm. Es ist immer gut, es gibt so einen Punkt, der sehr viel mit, ich will nicht Respekt sagen, mit so wertschätzender Anerkennung zu tun hat. Und viele Kinder mit ADHS reagieren, oder Menschen grundsätzlich reagieren sehr sensibel, wenn sie das Gefühl haben, es wird jetzt auf sie Macht ausgeübt oder sie werden unfair behandelt, sowieso so selbstgerechter Zorn. Das ist eine ganz große Energie in Kindern mit ADHS. Immer das Gefühl, jemand anderes darf was, was ich nicht darf, ne? Zum Beispiel. Und deswegen ist es schlau. Und das klingt jetzt vielleicht in Bezug auf ein vierjähriges Kind jetzt auch ein bisschen speziell, aber ich spreche die Kinder meistens auf so einer Augenhöhe, auf so einer Erwachsenenebene fast an. Das heißt, ich suggeriere dem Kind, wir sind hier KommunikationspartnerInnen auf gleicher Augenhöhe und mich interessiert total, was du sagst und ich erzähle dir jetzt mal was, weil ich dir zutraue, dass du da gut mit umgehen kannst oder dass du dann auch weißt, was ich meine. Und dann funktioniert das ganz gut. Ne? Wenn wir jetzt so, also wir sind ja sowieso in einer super Entwicklung gerade, was so bedürfnisorientierte Pädagogik ist ja auch dein großes Thema. Zum Beispiel, dass wir lange nicht mehr von oben auf Kinder einreden, sondern uns hinknien, auf Augenhöhe runtergehen, damit wir ein gutes Setting haben, einen guten Rapport auch herstellen können. Ne? Und das ist halt das, was ich immer wieder merke, dass auch Druck gegen Druck erzeugt. Ne? Das heißt, ja, behandle ich jetzt ein Kind mit einer Impulskontrollproblematik, abwertend oder sowas oder kritisiere irgendwie unsachlich, dann kriege ich das zurück. Ne? Und wir kriegen immer das, was wir reinstecken, kommt meistens dann bei Kindern mit ADHS 10-mal so stark zurück. Ach, ja, okay. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da immer einen guten Weg finden. Ne? Und wir haben jetzt die Kinder, die haben starke Probleme teilweise, ihre Emotionen zu regulieren. Mhm. Die meisten Kinder mit ADHS haben aber ein super gut funktionierendes kognitives System. Das heißt, wir können auch mit intelligenten kleinen Menschen reden und uns ein bisschen vielleicht auch der Sachebene mal ein bisschen mehr bedienen, ein bisschen mehr lernen durch Einsicht, ein bisschen verständlich machen, was ist hier eigentlich gerade los. Das dazu finde ich auch ganz wichtig, dass wir, wie gesagt, Konsequenzen immer ganz klar und transparent darstellen. Das bringt die Steuerungsfähigkeit rein. Das heißt, Kinder können nur selbstwirksam sein, wenn sie wissen, was ihr Verhalten für Konsequenzen haben kann. Mhm. Dann können sie sich nämlich bewusst dafür entscheiden, ob die Konsequenz nicht so schlimm ist oder ob sie die lieber nicht haben wollen. Ne?
Je nachdem. Kannst du da ein Beispiel machen?
Ja.
Mit den Konsequenzen? Weil das ist in der bedürfnisorientierten Pädagogik tatsächlich ja immer so diese Frage von, was ist denn eigentlich eine Strafe und was ist eigentlich eine Konsequenz und was ist das, was tatsächlich hilfreich sein kann und was ist aber das, was schon Macht ausübt sozusagen, wo sie wahrscheinlich wirklich wieder um ihren Selbstwert kämpfen sozusagen. Ne? Also das ist ja ein schmaler Grat.
Ja, also wenn wir jetzt ganz plump nach Lehrbuch gehen, hat ja eine Konsequenz immer was mit der auslösenden Situation zu tun, also einen logischen Bezug. Also ich habe was getan und es ist irgendwie gut nachvollziehbar, dass jetzt daraus Folgendes resultiert. Ne? Eine Strafe ist eigentlich immer Machtausübung. Mhm. Ne? Weil bei einer Strafe geht es ums Bestrafen. Ist so meine Wahrnehmung dazu. Das heißt, du hast meine Grenze überschritten, du warst zu mir als pädagogische Fachkraft irgendwie nicht nett, du hast mich an der Stelle getroffen, wo ich sage, das Wort jetzt persönlich für mich irgendwie, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine Strafe ausgesprochen wird. Also ich überlege mir, was findest du richtig doof oder was ist so richtig schön eklig für dich so und dann nehme ich das und bezeichne das als Konsequenz. Das ist es aber natürlich nicht. Die Konsequenz muss immer die Möglichkeit zum Verknüpfen erzeugen. Das heißt, die Konsequenz muss immer eine Lernerfahrung sein und darf nie die Wahrnehmung von Kontrollverlust oder Strafe oder sowas sein. Mhm. Ne? Mhm. Oder Machtlosigkeit. Mhm. So, und das heißt, im Optimalfall wissen alle Kinder schon im Vorfeld, was passiert, wenn sie was tun. Ne? Und das wäre jetzt zum Beispiel, also mein Beispiel wäre immer, das Kind hat so einen kleinen impulsiven Schub, sagen wir mal, spielt gerade mit dem Spielzeug, das es mitgebracht hat vielleicht und schmeißt es gegen die Wand. Das Spielzeug zerknallt in 5 Stücke und ist kaputt. So, jetzt haben wir eine Konsequenz, dass nicht mal eine pädagogische Fachkraft für notwendig, sondern das Kind merkt, okay, ich habe das jetzt kaputt geschmissen und jetzt kann ich da nicht mehr mitspielen. Und im schlimmsten Fall muss ich jetzt bis zu meinem Geburtstag warten, bis Mama und Papa oder wer auch immer mir was Neues schenken. Mhm. Ne? Und das wird beim nächsten Mal wahrscheinlich bei einem Kind mit ADHS noch nicht dazu führen, dass es sagt, ach nee, wie war das beim letzten Mal? Nee, das war doof, sondern es passiert noch 2-3 Mal. Aber
weil
dann
der Impuls ja auch
genau,
so groß
genau,
ist,
aber ne? dann ja. irgendwann, wenn das Kind denkt, dann ist es wieder kaputt und ich muss wieder so lange warten, bis ich was bekomme. Ne? Mhm. So,
also eine logische Folge, also eine logische Folge des Handelns, was eben passiert.
Genau.
Und trotzdem kann der Impuls ja dann noch nicht immer unterdrückt werden.
Genau. Und da müssen wir halt auch individualisiert gucken. Das heißt, wir müssen immer das mit einrechnen, wenn das Kind wirklich eine Impulsproblematik hat, also eine Kontrollproblematik hat, die sogar diagnostiziert und verbrieft ist, dann müssen wir das Kind anders bewerten. Das heißt, wir müssen da ein bisschen mehr Spielraum, ein bisschen mehr Möglichkeit zu geben, diesen Impuls vielleicht auch nicht vollkommen regulieren zu können, was Kinder sowieso schwierig können. Genau. Und deswegen müssen wir immer auch ein bisschen unterscheiden. Und das, finde ich, ist ein Punkt, der noch nicht so gut angekommen ist. Ne? Also wir behandeln alle immer gleich. Das funktioniert nicht mit diesen ganzen verschiedenen individuellen Bedürfnislagen, die wir da haben. Ja. Ne? Und deswegen zum Beispiel bin ich ein großer Befürworter vom hin und wieder mal weggucken. Also wenn ich merke, etwas ist einem purem Impuls jetzt geschuldet, also sowas wie, das Kind sitzt im Morgenkreis und man merkt, okay, hier ist jetzt alles auf Spannung und dann plötzlich wird der Gruppenleitung, die nebenan sitzt, einmal kurz die Brille aus dem Gesicht gezogen oder einmal kurz mit der Hand durch die Haare geschoben, ne? Dann ist ja oft die Reaktion, dass das jetzt dann auch besprochen wird und dann gibt's so eine Konsequenz hier und so und da ist es dann oft so, dass das Kind lange nachdem das passiert ist, erst realisiert, dass es überhaupt passiert ist. Und manchmal hat es auch gar nicht so wirklich mitbekommen, weil das einfach eine Entladung war. Also Energie musste jetzt einfach freigesetzt werden. Und das geht dann am besten oft über irgendeine Handlung, über irgendeine kurze motorische Sache. Und dann muss ich mir überlegen, was ist jetzt passiert? Gibt es wirklich jemand, der geschädigt worden ist? Dann ist es wichtig, dass das in Ruhe zu reflektieren, ne? Wenn wir gerade in der emotionalen Anspannung sind, macht sowieso wenig Sinn, also dann eher mit ein bisschen Abstand. Und wenn ich denke, eigentlich stört das gar keinen. Und das kann ich für mich natürlich als Fachkraft immer entscheiden, wie ich das jetzt bewerten möchte. Ne? Mache ich jetzt ein Fass auf oder sage ich, gut, jetzt ist mir ein Kind einmal kurz durch die Haare gegangen. Ne? Also das können wir jetzt besprechen. Wir können jetzt über Nähe, Distanz reden und über Grenzen und sowas. Aber wenn das Kind gar nicht so genau weiß, warum das gerade passiert ist und vielleicht sogar, ob das gerade passiert ist oder dass das gerade passiert ist, dann ist es natürlich rein aus pädagogischer Sicht erstmal auch so von der Verknüpfung neurologisch nicht so sinnvoll. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer mal überlegen, was wollen wir jetzt zu einem großen Thema machen und wo sehen wir, das war ganz klar ein unkontrollierbarer Impuls und da ist nichts Schlimmes passiert und da hat keiner Schaden genommen, dann gucke ich ruhig mal in die andere Richtung und habe das jetzt einfach mal nicht mitgekriegt. Ne? Ja. Genauso wie wir können auch natürlich stark präventiv arbeiten, wenn ich weiß, okay, die Beobachtung reicht immer aus bei pädagogischen Fachkräften, dass sie sagen, guck mal, da vorne knallt's gleich oder sowas. Ne? Also diese klassischen Aussagen auf dem Spielplatz oder so. Ne? Mhm. Und das dann halt immer, wie gesagt, meine Frage, muss es denn knallen, wenn ich als Einziger schon weiß, dass es gleich knallt und das Kind kann das noch gar nicht abschätzen, kann die Dynamik noch gar nicht einschätzen, dann unterbreche ich diese Situation. Also dann habe ich oft, indem ich zu dem einen gesagt, komm mal kurz zu mir, ich zeig dir mal was, ist das Potenzial raus für diese Krise und dann habe ich ein Problem gelöst oder nicht stattfinden lassen, von dem das Kind nichts wusste, weil es nicht wusste, dass das gleich passiert. Mhm. Ne? Und deswegen hat es überhaupt keinen pädagogischen Nachteil. Ne? Also es ist einfach.
Also die Verantwortung der Erwachsenen, da schon planvoll in die Zukunft gucken zu können, was ja dann vor allem Kinder mit ADHS nicht so gut können. Ne? So dieses Planvolle, da schon präventiv reinzugehen, das macht, glaube ich, auf jeden Fall Sinn. Wichtig finde ich auch total, dass man eben den Kindern zwar diese diese Konsequenzen eben ja einfach ein natürlicher Lernprozess ist, ne? Wenn dann eben ein Spielzeug kaputt geht, dann ist es eben jetzt kaputt so und dann können wir natürlich irgendwie gemeinsam überlegen, was machen wir jetzt so und wichtig finde ich dann da nicht nochmal zusätzlich in diese Beschämung auch zu gehen, weil sie ja selber schon so darunter leiden. Also und dann noch nicht nochmal zusätzlich, ja, schon wieder du oder ne, also das finde ich so wichtig, weil sie ja kognitiv wissen, dass sie das nicht machen sollen. Mhm. Also, ne, ich finde, das ist auch immer wieder, wenn man dann so darauf besteht, irgendwie sich zu entschuldigen oder nochmal das jetzt heile zu machen oder ne, was ja manche sagen, das sei eine logische Konsequenz, dann ist das ja eine zusätzliche Beschämung für eine Situation, wo sie eigentlich gar nicht anders handeln konnten, weil sie ja so impulsiv sind und dann irgendwie der Druck irgendwo hin muss. Ne? Und dann eine zusätzliche Beschämung ist für sozusagen diesen Entwicklungsprozess, glaube ich, eher hinderlich, oder?
Ja, wir müssen die Häufigkeit uns da erstmal vor Augen halten. Ne? Mhm. Diese kleinen impulsiven Schüsse in die Umwelt quasi, die passieren ja nicht zweimal am Tag, sondern manchmal 10, 12 Mal am Tag. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir holen jetzt 10 Mal das Kind ran und reflektieren die Situation und sagen, so geht das nicht hier. Ne? Das kannst du nicht so machen, das war nicht in Ordnung. Nicht. Ne? Ja. So, und erstmal ist es ein riesen Energieaufwand auch für die Fachkräfte, die da unterwegs sind. Und wie soll denn dieses Kind jetzt irgendwie einen guten Selbstwert halten können, wenn wir 10 Mal am Tag Fehlverhalten irgendwie erklären oder abwertend auf das Kind eingehen von außen, sagen, das war nicht in Ordnung, das war wieder zu laut, das war wieder zu doll, das hast du wieder kaputt gemacht. Ne? Also müssen wir uns da echt einen anderen Maßstab für ausdenken. Das ist so meine klare Empfehlung, denn Kinder mit ADHS haben oft ein großes Problem, nämlich, dass sie einen ganz, ganz schlechten Selbstwert haben durch diese ständige Abwertung. Und die ist ja nicht nur, die ist ja nicht nur in der Kita durch andere Kinder, die kommt durch andere Eltern, die über den Flur laufen und sagen, oh, jetzt hat der wieder unser Kind geschubst oder die hat jetzt wieder gebissen oder was weiß ich, ne? Dann gibt's natürlich auch in der Familie Kritiker. Also Oma sitzt da mit am Tisch und denkt, was machst du denn immer mit deinem Kind, ne? Wie erziehst du das denn, dass sich das immer so benimmt? Und das ist sowieso ein Punkt. Wir müssen auch immer bedenken, dass Eltern auch unglaublich viel abkriegen, ne? Also von dieser Negativbewertung, ne? Das heißt, das ganze System wird immer beschossen mit irgendwelchen Kritikpunkten. Und da müssen wir wirklich von weg. Ja. Denn, wie gesagt, viele Dinge entstehen einfach, weil die Umwelt nicht gut auf die Situation eingestellt ist. Das müssen wir ganz klar sagen.
Ja. Was kann ich denn da tun als Fachkraft, auch in Bezug auf die Eltern? Also du sagst ja schon, die sind wahrscheinlich auch schon sehr belastet. Und wenn sie dann immer wieder diese Negativrückmeldungen kriegen und eigentlich denken, Mann, wieso kann denn unser Kind nicht so und so sein? Auf was sollte ich mich da fokussieren als Fachkraft oder wie kann ich mit den Eltern da gut zusammenarbeiten?
Ja, also ich zum Beispiel würde nie in die Schwingung kommen, die ganze Zeit drüber zu reden, wie das jetzt schwierig ist und wie wir das schwierige Verhalten jetzt abstellen und so, sondern auch hier sollten wir ganz klar einen ressourcenorientierten Fokus setzen, ne? Und auch den Eltern positiv entgegenwirken. Also ich habe zum Beispiel so Eltern schon gehabt, mit denen waren wir in einem ganz guten Miteinander so, ne? Also die haben auch zu Hause viel gearbeitet, wir haben immer zusammen überlegt, ob wir so am gleichen Hebel drücken, ziehen können und so, und das hat auch gut funktioniert. Und dann ist immer die Frage, mit welcher Haltung man auch auf die Eltern zugeht. Und ich habe zum Beispiel so, heute hat die Kind mich fast in den Wahnsinn getrieben und ich habe mittags überlegt, ob ich nach Hause gehe. Und dann da habe ich die so ein bisschen angelächelt und die haben zurückgelächelt und gesagt, das kennen wir. Ne? Also man kann da auch wirklich wertschätzend auch offen sein. Ne? Und und dann ist immer wichtig, dass wir auch in der Beschreibung des Kindes, vor allen Dingen auch bei Dokumentation, ne, und wenn wir vielleicht mal irgendwie einen Entwicklungsbericht oder sowas schreiben müssen, dass wir da unbedingt und sehr stark darauf fokussieren, dass wir ganz viele Ressourcen und Kompetenzen mit reinschreiben, ne? Denn das wird immer vergessen. Wir haben oft so Negativbeschreibungen. Gut, wir haben jetzt viele Mustermanuale, die uns so ein bisschen vorgeben, dass wir das auch sollen. Also es wird auch danach gefragt. Das ist eine sehr schöne Entwicklung. Das kenne ich vor 15, 20 Jahren noch ganz anders. Da stand in so einem Entwicklungsbericht nur, was Menschen schlecht können. Ja. Ne? Und das ist schon mal eine gute Geschichte. Und deswegen auch immer mal, und das ist auch so ein kleiner Zaubertrick, wenn man mit Eltern in Interaktion ist, schreibt euch auf, was ihr Schönes mit dem Kind erlebt habt. Na? Weil es kann nicht sein, dass es diese Momente nicht gibt. Und sie werden auch häufiger vorkommen, als die Momente, wo man vielleicht mal irgendwie einen Kritikpunkt hat oder sowas. Ja. Und wenn man dann den Eltern suggeriert, man holt vielleicht die Doku raus und da stehen total viel tolle Sachen über das Kind drin. Und dann stehen da so 2, 3 Punkte, wo man sagt, gut, da müssen wir vielleicht wirklich mal gucken, was wir uns da überlegen. Dann geht es gleich in einen ganz anderen lösungsorientierten Prozess. Eltern gleich mit dem Hammer irgendwie das ganze Fehlverhalten oder wie man das dann manchmal nennt, zu konfrontieren, das ist oft nicht zielführend. Das heißt, wir können sowieso nur mit Dingen arbeiten, die Kinder können. Und nicht mit Dingen arbeiten, die sie nicht können. Ne? Ja. Das ist immer so eine ganz komische Idee, die Menschen manchmal haben. Ne? Sehen wir ja schon so bei diesen positiven, negativen Regeln so. Ne? Also es ist immer schwer, etwas nicht zu machen. Es ist immer viel schwerer, als was zu machen, was, ne, wo ich mich so dran orientieren kann. Ne?
Ja,
und genau, und deswegen, ich sage immer kompromisslos ressourcenorientiert. Das bin ich, glaube ich, schon von meiner Grundhaltung jetzt mittlerweile einige Jahre. Das muss man trainieren, das muss auch wachsen. Ja, aber die subjektive Wahrnehmung folgt immer diesem Willen irgendwann. Ja, und das heißt, man kann sich darauf wirklich drauf einstellen. Für mich ist auch total wichtig, dass sich auch Kitas vor allen Dingen da auch Hilfe holen. Das heißt, alleine mal so eine Supervision oder eine Fallbesprechung oder sowas kann einfach helfen, durch eine Person von außen, die einen objektiven Blick hat, einfach mal eine vollkommen neue Haltung zu den Kindern entwickeln. Ne? Ich mache das, wenn ich Seminare gibt, so ein kleiner Trick zum Beispiel. Dann suchen wir uns immer das Kind raus, das am meisten fordert. Ne? Also wo wirklich so viele Kollegen sich einig sind, dass sie sagen so, oh, ich kann das nicht mehr. Ne?
Ja.
Und das ist so, das ist alles schlimm. Alles, von morgens bis abends, alles, was du da erlebst, schlimm. Und dann nötige ich dieses Team immer, so Ressourcenkarten zu schreiben. Das heißt, da müssen die immer alles Positive, was sie zu dem Kind finden, aufschreiben. Und am Ende sind dann immer plötzlich 4 Flipchart-Seiten voll. Und während die Kolleginnen, die vor auf den Zahnfleisch gingen, also wirklich so total frustriert waren, und deswegen bin ich ja dann da auch eingeladen, weil die über dieses Kind, das sie so frustriert reden wollen, während die das dann aufschreiben, diese Ressourcen, merkt man, wie die anfangen zu lachen, sich lustige Geschichten über das Kind zu erzählen. Mhm. Weißt du noch damals, das war ja auch cool. Und dann haben wir manchmal nach einer Stunde reden wir über ein vollkommen anderes Kind. Und nur wenn wir uns auf diese Ressourcen, und das ist ja das Problem, wir sind einfach vielleicht auch kulturell, gesellschaftlich so geformt, dass wir immer ohne Probleme alles, was nicht gut läuft, wahrnehmen können. Wir müssen uns aber, um Ressourcen wahrzunehmen, müssen wir uns bewusst dafür entscheiden. Ne? Und das ist halt das Thema. Und wenn wir das machen, dann ist das erstmal für das Kind richtig gut und zweitens ist es für uns auch unglaublich gut, weil wir dann morgens mit einer ganz anderen Haltung, einer ganz anderen Idee in die Kita gehen und nicht halt denken so, oh, heute wird das wieder ein schrecklicher Tag, ne? Sondern heute begegnet mir dieses Kind, das so coole Sachen denkt, das so kreative Ideen hat, ne? Das so mutig ist, ne? Und das ist halt auch ein Punkt, da müssen wir immer drauf achten. Also tatsächlich, wenn ich Seminare gebe, und das mache ich ja so 200-300 Mal im Jahr gefühlt, dann geht es bei mir immer hauptsächlich um Haltung. Das ist immer das Wichtigste, was ich versuche zu übermitteln. Wechselt die Perspektive auf das, was ihr für ein Problem haltet.
Ja, also Wahrnehmung, die eigene Wahrnehmung. Und wir können ja natürlich auch sehr stark getriggert werden, vielleicht von unserer eigenen Kindheit. Ne? Also vielleicht waren wir selber auch ein Kind mit ADHS, wissen es nur nicht vielleicht.
Ja, ja.
Und das würde mich jetzt am Ende noch mal kurz interessieren. Es kann natürlich auch sein, dass ich als Fachkraft ja auch ADHS haben kann und gar nicht davon weiß, vielleicht auch, ne? Also es gibt, glaube ich, ganz schön viele Menschen, die selber von sich gar nicht wissen, dass sie das haben. Wie würde sich denn das jetzt äußern? Also wenn ich jetzt als Fachkraft ADHS hätte, wie würde sich das äußern und was für einen Einfluss hätte das auf mein Handeln oder ja meine pädagogische Arbeit?
Also erstmal das rauszufinden ist natürlich auch wieder so eine Sache, da muss man natürlich nochmal gut mit sich selber in die Reflexion gehen. Oft sind es so Effekte wie tatsächlich, ganz spannend, ich begleite irgendwie eine Familie, die gerade in der ADHS-Diagnostik ist, und dann stelle ich fest, naja, da trifft aber auch viel auf mich zu. Na, das ist ganz oft, total oft habe ich in Seminaren, dass Menschen da mit offenem Mund sitzen und sagen, ich glaube, ich muss mal zu einer Diagnostik. Ne? Das ist auch, also das heißt, wenn wir dann so die Marker bekommen so und herausfinden, was gehört denn dazu? Worum geht's da? Was sind die Symptome? Und die Symptome ist immer, wenn ich über Symptome rede, dann macht's immer Klick, 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 Klick. Ne? Und wir müssen aber auch natürlich bedenken, dass Kinder und Erwachsene unterschiedliche Symptome haben. Ne? Ja. Das prägt sich schon unterschiedlich aus. Wenn erwachsene Menschen noch nicht wissen, dass sie ADHS haben, haben sie natürlich schon viel kompensiert, sind dann, haben viele Anpassungsleistungen vielleicht sogar erbracht, haben Strategien entwickelt, wie sie mit ihren Impulsen umgehen. Ne? Und es gibt aber auch halt Themen, die schon auch relativ stark sich weiterentwickeln. Zum Beispiel ist bei hyperaktiven Menschen das oft so, also um nochmal so einen Wert zu nennen, da gibt es eine Studie von den Schönkliniken, da hat sich herausgestellt, so ungefähr 60% aller von ADHS betroffenen Kinder und Jugendlichen übertragen ihre Symptome spürbar ins Erwachsenenleben. Ne? Also nicht im Sinne von, das verwächst sich oder ist dann irgendwann weg oder so. Ne? Das haben wir auch lange gehört, immer so diese Ideen dazu. So, und da müssen wir aber bedenken, dass Symptome sich verändern. Das heißt zum Beispiel wird bei hyperaktiven Menschen oft die äußere motorische Unruhe zu einer inneren Unruhe. Das heißt, immer das Gefühl zu haben, ich muss noch was tun. Ich habe heute irgendwie noch 8 Tagesordnungspunkte vor mir, auch wenn ich noch nichts geplant habe. Ne? Ich mache mal das nochmal, ich fahre jetzt doch nochmal los, ich gehe da nochmal hin, wollen wir nicht gleich das nochmal machen? Ne? Sowas wäre so eine Idee dazu. Und was ich auch oft beobachte, ist, dass diese Fähigkeit, so Dinge zu strukturieren und zu organisieren, auch nochmal schwierig wird. Nochmal ein bisschen schwieriger wird im Erwachsenenleben. Das merkt man dann oft so. Ja. Verabredungen, wo keiner da ist zum Beispiel und man weiß gar nicht mehr genau, wie war das noch. Oder ich mache den Wocheneinkauf, die Hälfte ist nicht dabei, wenn ich rauskomme. Ich habe aber 80% Sachen gekauft, die ich gar nicht brauche. Sowas. Das wäre dann die Impulsivität, ne?
Und das Gefühlserleben, wie ist das so? Das ist ja auch ein bisschen zum Teil stärker ausgeprägt.
Ja, genau, oder? Genau. Also manchmal ist es so total starke Emotionen gerade und ich kriege die gar nicht reguliert und ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das knallt jetzt plötzlich so aus mir raus, ne?
Ja,
genau.
Ja.
Und das sind halt auch so die Punkte, die dann so auffällig werden. Denn ist es so, dass wir haben ja so Begrifflichkeiten wie ADHS-Paralysen zum Beispiel. Also ich kann Sachen, die mich interessieren, kann ich total gut und ich kann mich da stundenlang drauf fixieren. Ich kann aber seit 6 Wochen meinen Strafzettel nicht bezahlen. Ich muss einmal ans Online-Banking und dann ist das passiert. Aber ich habe jetzt schon die 2. Mahnung und bezahle jetzt schon das Dreifache, aber ich schaffe es trotzdem nicht, das irgendwie jetzt hinzukriegen. So, dann ist ein guter Marker natürlich die Wahrnehmungsverarbeitung. Also wenn ich sage, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich drehe hier fast durch. Ne? Jeden Abend sitze ich hier mit Kopfschmerzen, weil es zu laut war in der Kita und die Lichter und also dass so diese ganze Wahrnehmungsempfindungen auch vielleicht ein bisschen anders sind. Und dann sehen wir halt ganz oft so, dass so man schon merkt, so alles klar, okay, da sind wir uns ähnlich. Da bin ich dem, ne, das haben wir bei Eltern oft. Wir haben ja eine wahnsinnige Vererbungsrate. Ja, also die Genetik ist ja so bei 80%, ne? Ja. Was ja unglaublich ist tatsächlich. Mhm. Also gibt wenig Vergleichswerte zu anderen Störungsbildern zum Beispiel. So, und dann ist ja diese klassische Sache auch, dass Eltern sagen, na nee, also ich glaube nicht, dass das Kind ADHS hat, ich war immer genauso. Ne? Und dann ist es auch so, dass diese Eltern sich dann nochmal, wenn sie dafür offen sind, dass sie sich nochmal nachdiagnostizieren lassen, wenn das Kind in der Diagnose ist und sagen dann so, ja, doch, erklärt jetzt doch irgendwie einiges so, ne, was ich so in meinem Leben so hatte, ne. Ja, und dann halt immer so diese Konzentrationsschwierigkeiten und sowas, das sind halt Sachen, die auch für Erwachsene dann noch deutlich und stark spürbar sind.
Ja, ja. Okay, Timo, vielen Dank für diesen Abriss.
Oh, ich will noch einen Punkt sagen.
Ja, ja, gerne.
Um das nochmal rund zu machen. Ich finde es ganz toll, wenn wir Fachkräfte mit einer ADHS in den Kitas haben, weil die nämlich intuitiv ein Gefühl haben, jetzt ist es zu laut, jetzt ist es zu hell, weil die das auch spüren, ne? Und das müssen andere Fachkräfte immer bewusst den Fokus in den Raum setzen. Wie ist das hier eigentlich gerade? Geht das jetzt, ne? Und ich kann dir ziemlich viel über ADHS erklären, ich kann dir aber nicht sagen, wie sich das anfühlt.
Ja.
Ne? Und das ist halt der große Mehrwert, den die Menschen haben, die in Kitas arbeiten und selber eine ADHS haben.
Ja, auch viel, viel einfühlsamer sein können, vielleicht auch für diese Kinder. Ne? Also das ist ja dann immer der Vorteil, wenn man da die gleichen Ausprägungen hat. Ich danke dir sehr, dass du uns da mitgenommen hast auf diese Reise. Wir haben jetzt nicht über Diagnostik und sowas gesprochen, aber vielleicht treffen wir uns einfach noch irgendwie nochmal oder über Medikation. Aber ich denke, wir machen hier erstmal einen Punkt. Ich würde dich gerne bitten, am Ende doch nochmal Fachkräften oder vielleicht auch zuhörenden Eltern noch mal einfach ein paar Worte mit auf den Weg zu geben. Was möchtest du den Zuhörenden mitgeben?
Ja, also erstmal ist für mich immer wichtig, die richtige Haltung, da haben wir drüber gesprochen. Das heißt, guckt euch die Kinder an und analysiert mal, was können die gut und wo liegen die ganzen Stärken und macht euch das zu nutzen, denn darüber kann man super gut arbeiten. Um nochmal kurz neurobiologisch zu werden, das Dopamin hat natürlich nicht nur die Aufgabe, da die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen, sondern es hängt ja auch stark oder macht ja auch unser Belohnungssystem aus. Und dadurch entsteht diese Verknüpfung, ich habe Bock auf was und ich bin besonders leistungsfähig in dem Bereich. Mhm. Und das heißt, wenn ich versuche, ein Kind mit ADHS zu erreichen, dann muss ich immer versuchen, dass ich mein Thema in Richtung des kindlichen Themas ziehe, also des Interessensbereiches, dann plötzlich habe ich einen Zugang und dann haben die Kinder viel höhere Leistungsfähigkeit. Und wir reden oft so von Bock oder kein Bock, aber wir müssen ganz klar sagen, dass durch Bock, also durch Lust auf was haben, wird tatsächlich messbar die Leistungsfähigkeit des Gehirns erhöht. Ne? Also es ist total toller Wirkungsgrad. Ne? Dann weg vom Stigma, nicht immer nur die ganze Zeit darüber reden, was das Kind jetzt wieder kaputt gemacht hat, warum es jetzt wieder zu laut war. Ne? Nicht die ganze Zeit drauf eingehen, überlegen, kleinste Dinge, die wir vielleicht als Verfehlung wahrnehmen, ruhig mal 50-60% davon ignorieren, einfach mal nicht gesehen haben. Das schützt das Kind vor weiterer Abwertung durch irgendwelche Außeneinwirkungen. Genau. Und immer dran denken, Kinder mit ADHS haben unglaublich viele Kompetenzen und die Energie, die manchmal zu viel ist, die kann man übrigens auch im Vorfeld rauslassen. Das heißt, wenn wir gezielt dafür sorgen, dass die Kinder aus ihrem Luftballon immer mal ein bisschen Luft ablassen können, indem sie gezielt Bewegungsangebote und zwar präventiv und nicht erst, wenn es zu spät ist, bekommen, dann platzt der Luftballon auch nicht. Und das, was uns halt am meisten beschäftigt als Eltern, wie auch als Fachkräfte, ist dieses Platzen des Luftballons. Also wenn die Energie jetzt irgendwo hingeht, nur damit sie eine Chance hat, den Körper zu verlassen. Ja, genau.
Ja, ja. Dankeschön für die Tipps noch am Ende und mach's gut, vielen Dank.
Ja, ich danke dir. War schön, hier zu sein.
BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.